Auf meinem ersten Slide habe ich noch einmal die Komponenten angeführt, die zu einer sondenlosen Schrittmacherimplantation dazugehören. Das Instrumentarium umfasst einen ganz oben angeführt Katheter, mit dem ich den Schrittmacher, den sondenlosen Schrittmacher, wie er links unten abgebildet ist, in das Herz einbringen kann. Darunter eine Außenschleuse, die einen relativ großen Diameter hat, und eine Nadel sowie einen Guidewire, einen Führungsdraht. Das sind die Komponenten, mit denen man größtenteils auskommt. Und schon wie bereits gehört, die Indikationen sind in Linz nicht viel anders wie im Rest der Welt. Wir haben überwiegend Vorhofflimmerpatienten implantiert mit bradykarden Phasen, mit Synkopen, mit Pausen, aber unter anderem auch Sinus-Syndrome, paroxysmale AV-Blöcke und in letzter Zeit auch zunehmend nach transfemoralem Aortenklappenersatz ein Backup-Pacing bei neu aufgetretenem AV-Block ersten Grades, kombiniert mit einem neu aufgetretenen Linksschenkelblock, stellt für uns eine Indikation dar. In Summe haben wir bisher 185 sondenlose Schrittmacher implantiert. Und ein typisches Beispiel, das wäre mein erstes Fallbeispiel, ist ein 82 Jahre alter Herr mit permanentem Vorhofflimmern, symptomatische Phasen der Bradykardie mit Schwindel, Präsynkopen, aufgrund des Charts-Wask-Scores oral antikoaguliert, ansonsten Hypertonie, Hypercholesterinämie, grenzwertige Nierenfunktion und eben, wie wir eingehend schon gehört haben, gute Linksventrikelfunktion. Das ist für uns ein Muss aufgrund des vielleicht notwendigen biventrikulären Pacings und da ist dieser Schrittmacher nicht geeignet, abgegradet zu werden. Also eine klassische VVI-Indikation und in dem Fall haben wir uns für einen sondenlosen Schrittmacher entschieden. Anhand dieses ersten Fallbeispiels möchte ich auch noch einmal durch diese Methode, durch die Schritte der Implantation führen. Vorbereitet wird ein Patient ähnlich wie ein Schrittmacher-Patient, der halt zur Schrittmacherimplantation ansteht. Die INR soll um 2 liegen, Noax pausieren wir am Implantationstag, Kontrastmittelvorbereitung bei Allergie ist oft wichtig, weil wir applizieren Kontrastmittel wenig, aber doch. Nüchtern lassen für die Sedumanalgesie, es ist trotzdem eben schmerzhaft in der Leiste zu punktieren mit diesen großen Schleusen, aus dem Grund ist eine Sedumanalgesie erforderlich und ein Monitoring Sauerstoffsättigung und Blutdruck über die Blutdruckmanschette ist ausreichend. Beginnen tun wir die Implantation mit der Punktion der Vena femoralis, überwiegend rechtsseitig. Man sieht auch hier schon, wir decken auch die linke Seite dementsprechend ab. Es erwarten uns oft, oder nicht oft, aber doch einige Male Überraschungen in der Vena femoralis, wo man dann eben switchen muss auf die andere Seite, um die Implantation durchführen zu können. Vorlegen tun wir nach der Punktion und Einbringen eines Seldinger-Drahtes und einer kleinen Schleuse Tabaksbeutelnähte, um nachträglich, wann die Schleuse entfernt wird, am Ende des Eingriffs den Wundverschluss zu gewährleisten. Hier ein Beispiel einer Phlebografie, die wir initial durchführen. Es wird über diese kleine Schleuse, die wir zuerst gesehen haben, Kontrastmittel appliziert. Und man sieht im Bild links einen schönen Flow, die Vena cava inferior hinauf, also kein Problem zur Implantation. Rechts sieht man dann eben eine Stenose oben und manchmal ist man mit dem Draht auch nicht dort, wo man glaubt zu sein, nämlich in einer kleinen Seitenvene, wo man auch aufpassen muss, dass man da nicht eine Verletzung setzt. Anschließend geht man über zur Implantation dieser Außenschleuse. Sie ist relativ eindrucksvoll, wenn man sie das erste Mal in der Hand gehabt hat. Sie hat 27 French Außendiameter und muss aus diesem Grund auch, oder wir empfehlen es natürlich, vordilatiert werden. Mit 12 French und anschließend mit 18 French wird die Vena femoralis vorgedehnt, um dann dieses Außenschleusensystem vorschieben zu können. Anfangs hakt es ein bisschen, wenn man dann aber durch die Venenwand ist, gleitet diese Schleuse relativ leicht hinauf, die Wiener Kavarinfähre hinauf. Wir machen Pausen dazwischen, um der Wiene die Chance zu geben, sich zu erweitern, ein bisschen an diese große Schleuse zu gewöhnen, und gehen schon vorweg hinauf bis in den rechten Vorhof, ans Dach des rechten Vorhofs. Hier ist der Dilatator noch drinnen, der wird dann noch entfernt, und somit kommen wir dann anschließend schon über diese große Außenschleuse mit unserem Katheter, der vorne an der Spitze in der Kappe schon den Schrittmacher trägt, in den rechten Vorhof. Dort wird anschließend gebeugt, das ist eine steuerbare Schleuse, ein steuerbarer Katheter, wird gebeugt, um hinüber zu gleiten in den rechten Ventrikel. Es gibt bei uns, wir haben es uns zum Standard gemacht, in RAO und in LAO darzustellen, weil es sehr wichtig ist, dass man immer weiß, wo man mit der Schleuse sich befindet, wo man sich mit der Spitze befindet, weil es durchaus gefährliche Positionen gibt, wo dann die auch von meinen Kollegen schon erwähnten Perforationen wahrscheinlicher sind. Septal ist eine gute Position, wo ausreichend Gewebe vorhanden ist, muskuläres Gewebe, das vor einer Perforation schützt. Gezeigt hier oben, die beiden Bilder links und rechts zeigen eine schöne midseptale Position, die sicher ist. Unten eine eher apikale Position, die aber eher zur freien Vorderwand in LAO schaut und somit nicht zu präferieren ist. Es wird in unserem Patienten dann, wie besprochen, der Micra in den rechten Ventrikel vorgebracht und anschließend auch wie eingehend im Vorredner schon gebracht, abgesetzt zu werden, hier eben mit Septal in einer sehr schönen Position mit guten Werten. Anschließend wird die Schleuse, wie gesagt, entfernt. Sie ist 27 French dick und somit legen wir uns diese beiden Nähte vor und der Wundverschluss funktioniert dadurch sehr, sehr gut. Es gibt kaum Hämatome dadurch. Mein zweites Fallbeispiel stellt schon ein etwas komplexeres Thema dar. Es handelt sich um eine 60-jährige Dame, also eher eine jüngere Patientin, die aber eine massive Grunderkrankung nephrologischerseits hat. Sie ist viermal Nierentransplantiert worden, hat jetzt mit der aktuellen Niere eine stabile, aber doch sehr deutlich eingeschränkte Nierenfunktion mit ungefähr 25 GFR. Alle Begleiterkrankungen, die man sich vorstellen kann bei einer so starken Nierenerkrankung, auch koronar mehrfach interveniert. Atriale Tachykardien traten immer wieder auf, Vorhofflimmern mit atrialen Tachykardien im Wechsel. Es kam zu bereits in frühen Jahren tiefen Beinvenenthrombosen, Pulmonalembolie, multiembolisches Infarktgeschehen unter angeblich suffizienter oraler Antikoagulation, aber auch gegenseitig Subduralhämatom unter suffizienter oraler Antikoagulation. Es wurde dann aufgrund der Niereninsuffizienz eine Stenose auch festgestellt in der Vena cava superior mit oberer Einflussstauung. Somit hat man sich entschieden, ja, einen Stent zu implantieren, und der ist hier ersichtlich auf der nächsten Folie in dem ersten Film. Der erstreckt sich von der Vena anonyma am Übergang zur Vena cava superior bis in den rechten Vorhof. Und aufgrund dieser Vorhofflimmer-Episoden mit Bradykardenphasen, mit Bradytachy-Episoden wurde irgendwann die Indikation gestellt, nämlich 2014, hier einen Schrittmacher zu implantieren, um eine ausreichende Frequenzkontrolle durchführen zu können. Die Schrittmacherimplantation war etwas komplex, wie man sich vorstellen kann. Von rechts war sie nicht möglich, da der Stent den Zugang blockierte. Von links war der Eingang in den Stent relativ leicht zu erreichen. Die rechtsventrikuläre Sonde war nicht sehr schwierig zu implantieren. Die Vorhofsonde wickelt sich so ein bisschen um den Stent und der Winkel war ein schwieriger, aber es ist gelungen, eine gute Position mit stabilen und günstigen Werten zu erreichen. Ja, Wie vermutet, es ist halt irgendwie dann zu einer Endokarditis gekommen. Die Patientin hat immer wieder Pneumonien erlitten, rezidivierende Harnwegsinfekte im Rahmen der Grunderkrankung. Irgendwann 2012, am Ende 2017, war es dann soweit, dass mehrere Dinge aufeinander trafen. Eine Ischämie, Media- und Posteriorstromgebiet, wieder thromboembolischer Natur, begleitet von einer Pneumonie und einer Pulmonalembolie, hat dann die Kollegen dazu gebracht, die Patientin an uns zu überweisen, um eine transösophageale Echokardiographie durchzuführen. Da hat sich dann eben der Verdacht gestellt einer entzündlichen, imponierenden, flottierenden Vegetation im rechten Vorhof, also einer Sondenendokarditis. Zur Bestätigung dieses Befundes wurde ein PET-CT durchgeführt. Hier bestätigte sich leider die Vermutung und es fand sich eine Weichteilformation im rechten Vorhof entsprechend einer entzündlichen Vegetation. Ja, in so einigen Situationen bleibt nichts anderes übrig. Die Sonden müssen heraus, es musste extrahiert werden. Ein sehr komplexer Fall, wir haben uns auf alles Mögliche vorbereitet. Es ist doch aber glücklicherweise dann gelungen, relativ einfach beide Sonden komplett zu extrahieren durch den Stent. Und hier die Ventrikelsonde, jetzt auf dem rechten Film, spießt ein wenig, sie war irrsinnig stark am Übergang Vena anonyma zur Vena cava superior mit dem Stent verwachsen. Aber zu guter Letzt wurde sie in toto entfernt. Ja, der weitere Verlauf war intraoperativ, stabiler Sinusrhythmus mit einer Herzfrequenz stabil bei 35. Postoperativ traten wieder Bradykardie- und Tachykardiephasen auf, mit wieder atrialer Tachykardie, mit der Notwendigkeit zur Frequenzkontrolle, weshalb wir dann in weiterer Folge erneut die Indikation zur Schrittmacherimplantation stellen mussten. Ja, die Optionen waren dünn, es hat wenige gegeben, die Vena subclavia rechts war nicht zu passieren aufgrund des Stents, links wollte ich nicht eingehen aufgrund der stattgehabten Infektion und der zu erwarteten eventuellen neuerlichen Infektion. Die Linksventrikelfunktion war erhalten, der Pacing-Anteil im Speicher des alten Schrittmachers zeigte uns, dass der Pacing-Anteil niedrig war. Somit gab es für uns zwei Optionen, entweder epikardial zu implantieren oder eben sondenlos. Für mich und für meine Kollegen war die Wahl des sondenlosen Schrittmachers naheliegend und diese führten wir durch. Es war die Flebografie unauffällig. Die Drahtpassage in den Stent war etwas erschwert, aber ist uns dann doch auch problemlos gelungen. Wir haben dann weiterhin die Außenschleuse mit dem Dilatator auch über den Stent eingeführt und in weiterer Folge den Katheter mit dem Schrittmacher im Cup nachgeschoben. Dann haben wir uns an dem Stent, der bis in den Vorhof steht, etwas vorbeigeschwindelt und es ist dann zu guter Letzt gelungen, dieses Kathetersystem mit dem Schrittmacher auch in den Ventrikel hinüberzubringen. Hier sieht man ihn schon im Ventrikel. Es waren mehrere Versuche notwendig, um eine ideale Position zu erreichen. Wir wollten wieder eine mid-septale Position erreichen, die Werte dabei waren aber nicht zufriedenstellend, weshalb wir eine eher apikal, aber trotzdem septale Position wählten und dort den sondenlosen Schrittmacher absetzten. Ja, erst rezent durchgeführt, weil die Patientin weiterhin an Harnwegsinfekten leidet, wurde neuerlich ein PET-CT durchgeführt, um auch zu sehen, ob nicht doch vielleicht im Bereich des sondenlosen Schrittmachers eine erneute Infektion sich gebildet hätte. Dies bestätigte sich Gott sei Dank nicht und wir haben eben keinen Hinweis für Mehrspeicherung in Herznähe. Dies ist eine Studie, die wir eingehend von dem ersten Redner schon gehört oder gesehen haben, die uns in unserer Entscheidung zur Implantation eines sondenlosen Schrittmachers bestärkt hat. Die relativ geringe Komplikationsrate und insbesondere, hier ganz zuletzt angeführt, die Komplikationsrate an Infektionen. Also es waren wirklich null Infektionen nach 12 Monaten, was uns dann eben dazu gebracht hat, bei dieser Patientin einen sondenlosen Schrittmacher zu wählen. Ein drittes Fallbeispiel hätte ich noch etwas kontroverser zu diskutieren. Ein junger Patient, 32 Jahre alt, er litt an rezidivierenden Synkopen, wurde abgeklärt an einer renommierten neurologischen Abteilung hinsichtlich Epilepsie. Es wurden viele Tests durchgeführt und im Wesentlichen konnten keine Pathologien neurologischerseits festgestellt werden. EKG-Echo waren unauffällig. Es wurde die Entscheidung getroffen, einen Loop-Recorder zu implantieren, bereits an der neurologischen Abteilung. Kurz darauf trat eine neuerliche Synkope auf. Der Patient ist dann ins Zentrum, an die neurologische Abteilung zurückgekehrt. Dort wurde der Loop-Recorder ausgelesen. Und es wurde eben korrelierend mit der Synkope ein Sieg-Sinus-Syndrom festgestellt mit Sinusarrest und mehrere Sekunden Pause. Somit wurde der Patient an unsere kardiologische Abteilung zugewiesen. Wir führten weitere Tests durch, führten ein MR durch, der Borrelien-Serologie. Es wurde auch unsererseits keine wesentliche Pathologie, bis auf die Pausen im Loop-Recorder festgestellt, nichts Wesentliches festgestellt. Wir haben eben dem Patienten dann eine Schrittmacherimplantation angeraten und haben ihm natürlich eben ein Zweikammersystem angeraten. Der Patient ist jung, ist in der EDV-Branche, ist ja bewandert mit diesen Medien und hat sich eingehend informiert und recherchiert. Und hat sich einen Leadless Pacer gewünscht und auf dem beharrt. Es wurden einige Gespräche geführt, sehr viele Aufklärungsgespräche, aber er war von dieser Idee bzw. dieser Technik überzeugt und konnte sich nicht abbringen lassen. Somit haben wir ihn implantiert. Und es ist... Man denkt sich, ein junger Patient, eine normale Anatomie, da ist es viel leichter, solche Dinge zu implantieren. Es war genau das Gegenteil der Fall. Es ist ein kleiner Ventrikel mit guter Kontraktilität, hyperkinetisch imponierend. Es ließ sich keine stabile Position septal erreichen, weshalb wir uns dann auch bei diesen Patienten für eine apikal-septale Lage entschieden. Sehr gute Messwerte wurden dokumentiert, aber es ist eine schwierige Implantation gewesen. Hier sieht man auch noch den verbliebenen Loop-Recorder, der verbleiben soll, um eine Mehrinformation zu erhalten. Parallel zum sondenlosen Schrittmacher wird der üblicherweise bei uns belassen, bis die Batterielaufzeit des Loop-Recorders endet. Dies ist die endgültige Position, eine sehr schöne Position, aber eben eher apikal wie mit septal. Zu diskutieren ist bei dem Patienten natürlich einerseits die Technik, die Machbarkeit der Implantation, weil es sehr schwierig war, in dem kleinen Ventrikel zu manövrieren. Zu diskutieren ist natürlich auch das Lifecycle Management. Was macht man nach diesen geschätzten 12 Jahren mit dem Patienten, wenn er weiterhin eine Schrittmacherindikation hat? Man kann ihn ausschalten und einen neuerlichen sondenlosen Schrittmacher dazulegen. Es häufen sich halt dann im Ventrikel dann bald einmal sehr viele Schrittmacher bei so jungen Patienten. Und es ist das große Thema noch nicht geklärte Extraktion von sondenlosen Schrittmachern. Wir wissen, sondenlose Schrittmacher lassen sich in der Anfangszeit extrahieren bzw. revidieren, solange sie noch nicht eingekapselt und eingewachsen sind. Was aber dann nach einigen Jahren geschieht, das ist noch immer offen. Und es wird sicher zurzeit stark daran geforscht, ein Extraktionssystem zu produzieren, gestaltet sich aber sehr schwierig. Zusammenfassend kann ich sagen, die Technik des sondenlosen Schrittmachers ist eine sehr zukunftsträchtige in unseren Augen, aber sie steckt noch in den Kinderschuhen. Beeindruckend für mich war die deutliche Reduktion der Komplikationsrate im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Der VDD-Schrittmacher als nächster Schritt erweitert die Indikationen und stellt für uns eine tolle neue Entwicklung dar. Und trotzdem muss man dabei bleiben, die Indikation sorgfältig zu stellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.